Risikozone, der Podcast über Sicherheit und Zuverlässigkeit moderner Technologien. Heute mit
Professor Dr. Andreas Nowak
und Viktor Gaske. Die im Podcast erwähnten Methoden und Werkzeuge für Angriffe dienen ausschließlich dem Bildungszweck zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Es wird ausdrücklich angemerkt, dass unter anderem das Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind. Unternehmensnennungen dienen, soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Risikozone Podcast. Wir haben ja schon einige Episoden über das Thema VPN geredet und da haben wir nicht nur uns die Grundlagen angeschaut, sondern auch in der letzten Episode dazu betrachtet, wie man jetzt konkret ein VPN umsetzen kann. Ja, das Thema VPN kennen wir ja aus verschiedenen Facetten schon. Wir haben ja uns angeschaut, wie wir erstmal Daten durch diesen Tunnel rüberbekommen, was wir uns noch nicht konkret angeschaut haben, was für Daten wir durch diesen Tunnel schicken. Wir hatten ja auch schon das Thema Routing teilweise angesprochen und dass wir einzelne Dienste durch dieses VPN leiten möchten. In der konkreten Umsetzung wird ein VPN aber durch zwei Sachen besonders deutlich werden. Nämlich werden wir den kompletten Traffic, den unser Endgerät verursacht, durch das VPN entsprechend durchleiten oder werden wir nur einige besondere Dienste durch das VPN durchleiten, die es, sagen wir mal, die wir explizit autorisieren möchten. Wie sieht das mit diesen Routing-Tabellen denn eigentlich konkret aus, wenn wir das umsetzen und was hat das erstmal für eine grundlegende Bedeutung, Andreas?
Ja, grundsätzlich habe ich ja die Möglichkeit, gewisse Ziel-IP-Adressen zu exposen, wenn ich so ein VPN betreibe. Das heißt, ich wähle mich beispielsweise im Heimnetz ein und kann dann die IP-Adressen aus dem Heimnetz verwenden. Wenn ich eine IP-Kommunikation mit diesen IP-Adressen mache, dann gehen die natürlich auch durch den VPN-Tunnel ab nach Hause. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich nutze das VPN-Gateway als Internet-Gateway und tunnel meine Kommunikation alles, also komplett durch mein VPN nach Hause und von dort wieder über den Umweg des Routers ins Internet, sodass ich den Internetzugang von zu Hause aus nutzen kann.
Genau, und konkret wird ja da, wenn wir es mal aus technischer Sicht betrachten, die Routing-Tabelle des Endgerätes, das sich in das VPN einwählt, entsprechend verändert. Das heißt, wenn wir auch mal so einen OpenVPN-Verbindungsaufbau beobachten, dann ist ja, nachdem der Tunnel an sich aufgebaut wurde, der nächste Schritt, dass quasi die Routing-Tabelle entsprechend editiert wird. Und da gibt's ja zwei Unterschiede. Entweder ich packe die Default-Route in das, also ich sag, dass die Default-Route quasi über das VPN geht. Oder ich lege einige Hosts oder Netze fest. Ich nenne das jetzt mal grundsätzlich Netze, weil ich kann ja auch ein Netz mit /32, was ja dann ein Host ist, quasi auch in der Routing-Tabelle genau gleich angeben. Und die kann ich dann auch konkret durch dieses VPN dann leiten. Und wenn ich jetzt ein VPN aufsetze, da muss ich natürlich auch bei diesem Routing pushen oder bei diesem Routen-Pushing, muss ich konkret überlegen, was ich jetzt quasi durchreiche. Und das war ja bereits das, was du mit dem Exposing festgestellt hast. Gleichzeitig aber eben auch, wenn ich jetzt ein VPN aufsetze, muss ich mir auch immer im Klaren sein, will ich überhaupt, dass Endgeräte ihren kompletten Internet-Traffic an der Stelle abladen können? Oder will ich nur, dass bestimmte Netze quasi durchgereicht werden? Das heißt, wenn ich jetzt ein VPN aufbaue, das hatten wir ja in der letzten Episode ja schon erwähnt, dann geht das auch eigentlich immer einher mit der richtigen Einstellung der Firewall. Denn es kommen quasi Pakete auf der anderen Seite an und wenn ich jetzt, sagen wir mal, das nicht richtig absichere und eigentlich nur vorsehe, dass in ein Netz die Nutzer zugreifen können, dann kann es ja trotzdem mal passieren, dass Pakete durch das VPN ankommen, die eigentlich für ein anderes Netz gedacht sind, aber das trotzdem dann dadurch geleitet wird. Angenommen, der VPN-Nutzer ist böse, ne? Der kann ja auch alle möglichen Pakete in den Tunnel reinstopfen.
Ganz genau. Da muss man dann tatsächlich zusehen, dass man für seinen Anwendungsfall spezifisch Firewall-Regeln aufsetzt. Sollte man auf jeden Fall machen. Man sollte sich also, bevor man VPN in seinem Netz auflaufen lässt, wirklich Gedanken machen. Alle VPN-Nutzer können normalerweise auf bestimmte Sachen zugreifen. Wenn ich das nicht möchte, muss ich Firewall-Regeln setzen. Und dabei natürlich aber auch beachten, dass auch VPN-Nutzer dynamische IP-Adressen haben können und auch, dass man möglicherweise MAC-Adressen fälschen kann, wenn das Authentifizierungsmerkmal sein sollte. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, ja, wie restriktiv ich jetzt den Zugang auf mein Netz gestalte oder nicht.
Da in diesem Zusammenhang können wir auch nochmal den RT-Filter ja erwähnen, der ja auch da eine sinnvolle Komponente, eine sinnvolle Konfigurationskomponente unter Linux ist. Denn wenn ich den ja entsprechend einschalte, dann guckt ja Linux, ob die Pakete, die von einem bestimmten Interface kommen, ja auch überhaupt von diesem Interface kommen dürfen. Dafür nochmal ein wenig tiefer eingestiegen. In dem Moment, wo wir natürlich unseren VPN-Server aufsetzen, ist es ja so, dass auf dem ja im System eine Art Interface angelegt wird. Das war ja das, was wir letztes Mal mit TAN und TAP besprochen haben. Und dieses Interface, das ist quasi wie so, unter Windows würde man sagen, so eine Netzwerkkarte oder so ein Netzwerkadapter wird dann neu angefügt. Und das Tolle ist, dass der gesamte Traffic, der aus dem Netz kommt, aus diesem VPN-Tunnel kommt, über dieses Interface durchgeleitet wird. Und wenn ich jetzt diesen RT-Filter aktiviere, dann wendet Linux eigentlich sein Wissen über das Interface an. Denn es guckt jetzt, welche Routen überhaupt diesem Interface zugewiesen sind. Das ist dieses spezielle VPN-Netzwerk, das hat ja einen eigenen Adressraum, wo dann quasi die Teilnehmer des VPN-Netzes dann sich auch drin befinden. Und wenn jetzt jemand ein Paket rausschickt und ich diesen aktivierten RT-Filter habe, dann wird immer geprüft, würde dieses Paket oder kann dieses Paket aus diesem Interface überhaupt so valide stammen? Und um diese Frage natürlich umzusetzen, guckt es quasi, ob die Routen, die auf dieses Interface zeigen, mit dem matcht, von was als Source-Adresse entsprechend angegeben ist. Und wenn dem dann nicht so ist, dann wird gedroppt. Und das ist eigentlich ein ganz guter Filter, um jetzt erstmal unberechtigten Traffic erstmal ja abzusichern.
Genau, sollte man auf jeden Fall aktivieren, ist, glaube ich, auch Default unter Linux. Das
Ja, hängt ab von der Distribution. Also einige machen es, einige nicht. Manchmal will man es auch nicht haben, wenn man gerade alle möglichen Pakete dann da durchschieben möchte. Hängt also vom Anwendungsfall ab. Aber in diesem Fall ist es quasi sinnvoll, um quasi dieses Spoofing ein bisschen einzudämmen. Wenn wir es natürlich mit potenziell bösen Nutzern haben werden. Das heißt, wenn man das in der Familie bei seinen Familienmitgliedern macht, wo man weiß, dass die keine, ja, bösen Sachen anstellen, dann ist das, glaube ich, ein anderer Fall, als wenn man das jetzt in der Firma macht, wo man natürlich dem Risiko ausgesetzt ist, dass ein Mitarbeiter mal die Zugangsdaten verliert und dann vielleicht ein Angreifer auf einmal im VPN auf einen wartet.
Ja, richtig, ja. Also wie gesagt, das hängt immer sehr, sehr stark vom Anwendungsfall ab. Und da sollte man dann, auch wenn man das Wissen vielleicht nicht selber hat, sich einfach Leute dazu holen, die da wirklich Ahnung von haben.
Ja, das ist ja auch sowieso immer ein guter Grund, wenn man vor allen Dingen größere Lösungen in der Frage aufsetzen möchte. Hältst du es denn eigentlich für sinnvoll, dass der komplette Traffic jetzt konkret beim Heimanwendungsfall oder beim Unternehmensnetz in diesen beiden Fällen durchgeroutet werden kann?
Ja, das kommt immer darauf an, was ich damit bezwecke, ne? Wenn es mir um jetzt zum Beispiel den Datenschutz geht, könnte ich natürlich schon zusehen, wenn ich meinem Service Provider, wenn ich unterwegs bin, nicht exposen möchte, wohin ich surfe, kann ich natürlich schon zusehen, dass ich alles durch mein Heimnetz durchtunnel. Ich könnte dann stattdessen aber auch einfach Tor verwenden. Also im Endeffekt, sage ich mal, gibt es wahrscheinlich Fälle, in denen das sinnvoll ist. Es gibt aber wahrscheinlich auch genug Alternativen, also wie zum Beispiel Tor zu nutzen, wenn es mir jetzt um Privacy geht. dann ist es nicht unbedingt zwingend notwendig, das alles nach Hause zu tunneln. Also ich persönlich mache das nicht, weil ich bei vielen Diensten mehr oder weniger auch eher auf den Zero-Trust-Gedanken setze. Das heißt, wenn ich mich irgendwo über HTTPS anmelde, dann bin ich ja sowieso eigentlich relativ sicher, dass meine Kommunikation auch sicher bis zu dem Dienst kommt. Dann spielt das keine wahnsinnig große Rolle, dass es den Umweg über mein eigenes Netz macht, wenn ich zum Beispiel jetzt im Hochschulnetz bin. Wobei ich da auch eigentlich davon ausgehe, dass ich da nicht so häufig angegriffen werde, aber dennoch sind mittlerweile alle Dienste ja mehr oder weniger authentifiziert.
Da möchte ich gleich mit zwei Punkten einhaken, beziehungsweise da ergänzen. Der erste Punkt wäre, wenn ich jetzt ein offenes WLAN habe, da ist doch die Sache mit dem Thema VPN nochmal eine andere Geschichte, weil bei den offenen Netzen, soweit ich es weiß, ja wirklich auch alles unverschlüsselt, also komplett Plaintext über die Luft geht. War das so?
Ja, das kann man durchaus so machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele komplett offene WLANs es noch gibt. Ich glaube, das hat tatsächlich ein bisschen abgenommen. Da muss man natürlich aufpassen. Ich meine, einerseits zählt natürlich der Punkt, dass die meisten Dienste, die ich so benutze, authentifiziert sind. Das heißt, wenn ich jetzt mit Google spreche oder mit Amazon, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass die Kommunikation dorthin auch eigentlich sicher ist. Das Problem ist aber auch tatsächlich wieder der gleiche Punkt. Die meisten Dienste sind authentifiziert. Aber es kann eben sein, dass es noch einige Dienste gibt, die ich vielleicht gar nicht im Blick habe, einige Apps, die dann dennoch den unverschlüsselten Weg gehen. Und soweit ich das nicht im Blick habe, kann es durchaus passieren, dass ich datenschutzmäßig Informationen loswerde, die so gar nicht beabsichtigt waren. Und ganz ehrlich, ich habe auf meinem Smartphone, ich habe letztens mal geguckt, glaube ich, über 100 Apps drauf. Und ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass nicht irgendeine dieser Apps unverschlüsselt kommuniziert und vielleicht Benutzerdaten exposed oder was auch immer.
Da nochmal eine spannende Frage. Das wird jetzt ein bisschen zwar unterschiedlich davon eine andere Richtung gehen. Wenn man jetzt ein Netzwerk, diese Hotelnetze zum Beispiel hat, dann ist es ja so, es gibt einige Hotels, die machen das Netzwerk offen. Und dann gibt es andere Hotels, die legen, also die hängen vorne einen WPA2-Schlüssel, ein PSK, ein Pre-Shared Key da aus. Es müsste doch, also das ist unverständlich, also na, dazu muss man den historischen Kontext ja, glaube ich, kennen. Auch wenn man ja bei WPA2, wenn da alle Hotelnutzer den gleichen Schlüssel eingeben, dann sind ja trotzdem die Verbindungen sicherer, als würde man das über ein öffentliches Netz schieben. War das so oder? Die bekommen doch eigentlich eigene Schlüssel, alle.
Ich sag mal für den Laien ja, ist das so, weil die Daten ja grundsätzlich verschlüsselt sind und oft ist es ja so, dass neben den Hotels andere Häuser stehen und da sind auch Leute drin, die dann theoretisch meinen Traffic mitlesen könnten, wäre er nicht verschlüsselt. Das heißt, ist schon mal besser als nix. Außerdem ist es bei WPA2 so, dass auch individuelle Sitzungsschlüssel für jeden einzelnen Hotelgast vereinbart werden. Wenn ich allerdings beim Vereinbaren mithöre, dann kann ich natürlich auch das mitlesen, was der andere Hotelgast so hin und her kommuniziert.
Okay. Aber konzeptionell, diese individuellen Sitzungsschlüssel, das ist ja schon ein Schritt weiter, ne? Dass man also nicht vom anderen Hotelgast im gleichen Hotel dann die Daten alle mitlesen kann.
Genau. Ja, es ist prinzipiell ja gut, aber wie gesagt, ich kann mich eben nicht drauf verlassen, weil wenn der andere Hotelgast ein Hacker ist, der ein bisschen was drauf hat, dann kann er eben meine Kommunikation trotzdem mitlesen. Es ist halt eben nur für den Laien-Hacker schwieriger, sowas dann zu tun.
Also doch eher eine Schicht Security by Obscurity. Also nichts, was belastbar ist.
Ja, ich würde es tatsächlich so ausdrücken. Aber auch einfach deshalb, weil ich in meiner Karriere schon so viele Fälle hatte, wo Leute sagten oder wo Leute Sicherheitstechniken missverstanden haben und dachten, ja, ich verwende das ja, deswegen kann mir nichts passieren. Und deswegen rate ich meist dazu, eben solche Sachen, die eben nicht hundertprozentig sicher sind, eben nicht zu benutzen, damit die Leute, die sie dann ja benutzen, nicht sich in falscher Sicherheit wägen.
Genau. Und man muss auch immer beachten, deswegen auch gleich das Thema VPN-Leakage. Man muss ja immer die Gesamtheit eines Systems beachten. Und deswegen wären wir auch so hellhörig, wenn wir regelmäßig dann hören, wie wir es ja zweimal jetzt wieder in den Nachrichten sehen konnten, dass VPNs, wenn man die über Devices wie Android oder iOS umsetzt, dass die nicht komplett den Traffic durchleiten, für was es natürlich auch Gründe gibt, was wir gleich diskutieren können, aber erstmal der Umstand oder na, der Umstand muss uns erstmal bewusst sein. Was war da passiert?
Ich glaube, das trifft sowohl Android als auch das iPhone, wenn ich das
Ja,
richtig
iOS sogar.
verstanden habe. Das ist wohl so, dass einige Netzwerknachrichten unter einigen Umständen eben nicht durch die Default-Route über VPN rausgeleitet werden, sondern den Weg dran vorbei über die normale Netzwerkverbindung machen, die ja immer noch aktiv sein muss, damit überhaupt das VPN funktioniert. Und ich glaube, es ging vor allen Dingen um solche Tests, ob das Netzwerk gerade verfügbar ist. Das
Genau,
heißt,
Connectivity-Checks.
Verfügbarkeitstests irgendwie. Und diese wurden eben auf dem herkömmlichen Netz getan, ohne die Default-Regel zu nutzen, dass wirklich jeglicher Traffic über das VPN geroutet wird. Und damit kann ich natürlich auch Informationen leaken, ne? Das heißt, oft ist das ja auch in der Vergangenheit vielen Verbrechern auf die Füße gefallen. Das soll jetzt kein Tutorial für Verbrecher sein. Auf jeden Fall nicht, ja, weil das, was die Leute tun, ist natürlich nicht gut. Aber die haben sich oft eben durch solche Dinge verraten, weil ihr Telefon oder ihr Endgerät Dinge getan hat, neben der sicheren oder anonymen VPN-Verbindung nebenher und die sich eben dadurch verraten haben.
Genau. Und vor allen Dingen, wenn man ja den üblichen Mobile-Device-Nutzer hat, dann gibt es ja einige Dienste, bei denen will man ja eigentlich unter keinen Umständen, dass die durch ein VPN routbar sind. Und das ist zum Beispiel, da würde ich immer sagen, Mobile-Device-Management. Zum Beispiel, ich habe irgendwo mein Telefon liegen lassen und das kann ja geortet werden. Zum Beispiel über diese ganzen Mobile Device Dienste. Ne? Also gibt zum Beispiel Find My und ich glaube, Google hat da auch eine Variante. Und das setzt ja immer darauf, dass ich erreichbar bin, dass mein Telefon entsprechend erreichbar ist und dass es geortet werden kann. Auch notfalls über die IP-Adresse. Das ist nochmal ein eigener Punkt für sich selber. Und eigentlich will ich ja nicht, dass dieser Traffic durchs VPN geht, auch wenn zum Beispiel der Angreifer irgendwie VPN aktiviert, weil irgendwie durch einen Button konnte er dann das Telefon finden oder das doch einschalten oder ich habe Always VPN oder was auch immer. Und ich möchte ja notfalls eine Fernlöschung durchführen, die dann auch nicht unterdrückt werden soll. Und deswegen kann ich diesen Aspekt verstehen, warum dann die großen Hersteller sich für bestimmte Dienste entscheiden, die doch nicht durchzuleiten. Es ist natürlich etwas unglücklich kommuniziert, glaube ich. Wenn man sagen würde, okay, wir nehmen das da aus folgenden nachvollziehbaren Gründen aus, klar, aber ansonsten stellt sich eh immer die Frage, na, ja, warum wird jetzt einiger Traffic geleakt?
Ja, weiß nicht. Wenn du mich fragst, ich kann diese Begründung nicht wirklich nachvollziehen. Weil es mag zwar Dienste geben, die immer erreichbar sein sollen, aber dann zu sagen, gehen am VPN vorbei, finde ich eigentlich nicht gut. Weil das VPN soll ja die Erreichbarkeit, wenn es dafür gedacht ist, auch herstellen. Wenn ich dieser Anwendung erlaube, am VPN vorbei zu telefonieren, könnte ich ja wieder Sachen exposen, die ich gar nicht exposed haben möchte. Und ganz ehrlich, wenn der Verbrecher, der mein Telefon geklaut hat, möchte, dass es nicht ferngelöscht wird, dann geht er in Flugmodus. Dafür braucht er nicht ein VPN nachinstallieren.
Ja.
Das heißt, das zu unterdrücken wäre ja sowieso möglich. Um dann aber nur die VPNs selektiv zu umgehen, das halte ich für keine besonders sinnvolle Begründung.
Muss man schauen, was sich aus dem Fall ergibt. Das Ganze ist in den entsprechenden Issue-Trackern jetzt gemeldet. Es ist ein Thema, was uns einige Zeit begleiten wird. Aber natürlich, die Sensibilisierung sollte da sein. Insbesondere bei diesen ganzen mobilen Endgeräten kann man sich eigentlich nie sicher sein, dass jeglicher Traffic durchgeroutet wird. Dem muss man sich einfach bewusst sein. Entweder man holt sich eine spezialisierte Lösung, die das entsprechend anbietet. Aber bei den ganzen Devices, die das nebenbei mit anbieten, gibt es, glaube ich, oftmals dann Sachen, wo man dann konzeptionell, wo die Hersteller konzeptionell sagen, okay, da machen wir jetzt eine Ausnahme, weil unser Target ist auch gar nicht Security, sondern einfach eher, dass wir ein schönes Produkt anbieten können. Das ist eben eine Art Frage der Bewusstseinsgeschichte. Ich glaube, der Nutzer, der das quasi umgehen wollen würde, der würde auch und eben seine kompletten Verbindungen durchs VPN routen lassen will, der würde auch, glaube ich, eher sich einen Wi-Fi-Hotspot mobil sich zusammenbauen, der dann eine WLAN-Verbindung aufbaut. Davon gibt's ja auch einige, ne, der dann quasi Wi-Fi to LTE macht. Und auf diesem Gerät befindet sich dann das VPN. Und das kann dann zum Beispiel auch ein OpenWRT oder sonst was Router sein. Und da hat man ja mehr Kontrolle darüber, was jetzt eben durchs VPN geht und könnte das dann eben abgerundeter beziehungsweise nachhaltiger umsetzen.
Genau,
wir hatten ja noch einen Punkt angesprochen, das hatte ich ja auch schon gerade erwähnt, das Thema Geoblocking. Geoblocking, warum ist das überhaupt möglich?
Naja, auf der Welt gibt es eine ganze Menge IP-Adressen und damit man das organisieren kann, sind die natürlich in unterschiedliche Subnetze unterteilt. Und Subnetze sind natürlich verschiedenen Providern in unterschiedlichen Ländern zugewiesen. Wenn ich natürlich weiß, wer welche Zuweisung bekommen hat, kann ich irgendwie anhand der IP-Adresse nachvollziehen, wo zumindest ungefähr jemand herkommt.
Genau, und eine der größten Datenbanken, die das ja ermöglicht, ist ja zum Beispiel MaxMind GeoIP. Das ist eine Datenbank, da stehen im Grunde ganz viele Subnetze drin, für IPv4, IPv6, ne? Und dann steht quasi verknüpft, wo die jetzt konkret zu verorten sind. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, was ich sei es aus rechtlichen Gründen oder aus anderen Gründen nicht in Deutschland anbieten möchte oder darf oder was auch immer, dann kann man in seiner Webanwendung einfach definieren, mache ich nicht, sperrig. Das war ganz lustig, das haben viele deutschsprachige oder europäische Nutzer bei der Einführung der Datenschutzgrundverordnung erlebt, dass dann viele ausländische Produkte dann gesagt haben, bevor wir die GDPR oder DSGVO umsetzen, sperren wir euch komplett aus, weil dann fallen wir nicht in den Anwendungszweck, was irgendwie auch so nur halbgar ist, weil wer sich mal konkret die DSGVO durchliest, der weiß auch, dass die auch dann anwendbar ist, also dass die nicht nur in den entsprechenden Ländern anwendbar ist, sondern auch unter bestimmten Fällen auch bei Unionsbürgern, die sich in einem anderen Land befinden. Und das wurde ja mittlerweile auch aufgelöst, aber ich glaube, am praktischsten merken wir das, wenn wir Filme gucken möchten, die fürs eigene Land noch nicht zugelassen sind oder Streamingdienste, die im eigenen Land noch nicht zugelassen sind. Netflix war ja zum Beispiel lange Zeit nicht in Deutschland verfügbar. Und da kommt dann auch der Punkt vom VPN, wo die dann genutzt werden, um so ein Geoblocking zu umgehen. Wie machen die das?
Ja, das ist ganz einfach. Ich miete mir einen virtuellen Server in dem Land, wo ich gerne rauskommen möchte. Der spielt ein Gateway gleichzeitig, also ein normales Internet-Gateway und ein VPN-Server. Dann verbinde ich mich mit meinem Client aus diesem Land bei meinem Server, den ich mir angemietet habe in einem anderen Land und tunnel meine IP-Kommunikation über diesen Server ins Internet. Und schon habe ich eine Absender-IP-Adresse aus dem anderen Land.
Genau, das ist eigentlich, man spooft keine Adresse, was ja sowieso erstens gegen so jegliche Zugangsbedingungen gilt, die meisten ISPs, die Internet Service Provider entsprechend aufstellen. Und ja, man leitet im Grunde seinen kompletten Traffic durch. Üblicherweise dann den kompletten Traffic. Und so verschafft man sich eine IP-Adresse, die in den Geo-IP-Datenbanken einem anderen Land zugewiesen ist. Und das wird üblicherweise auch genutzt, um jetzt Internetangebote nutzen zu können, die jetzt fürs eigene Land nicht zugelassen sind. Die rechtliche Bewertung lassen wir mal außen vor. Die ist ein Fall für sich. Wir wollen hier nur die technischen Umstände erklären, damit ihr wenigstens wisst, wie und was das alles für Hintergründe hat. Ja, und das wird konkret entsprechend so bei den meisten umgesetzt. Jetzt wird dieser Punkt, das eigene Aufsetzen des Servers, ja oftmals geoutsourced an einen vorgefertigten VPN-Anbieter. Ja, das sehen wir auch oft in den Werbungen, davon gibt's viele. Was hältst du von solchen Angeboten?
Naja, ich verlasse mich im Endeffekt auf einen Dienst, den ein anderer für mich anbietet. Wenn ich diesem Dienst mein Vertrauen schenke, dann hoffe ich eben drauf, dass da kein Missbrauch durchgeführt wird, weil immerhin hat der Dienst ja meine Daten in der Hand. Das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, ob er diesen Dienst vertraut oder nicht. Ich nutze keine davon und ich glaube, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, aus irgendwelchen Gründen, die mir gerade nicht einfallen, würde ich entweder Tor benutzen oder ich würde mir selber einen Server irgendwo mieten und den dann verwenden für diesen Anwendungsfall.
Genau, ich glaube, wenn wir uns dieser Thematik eher nähern, dann müssen wir natürlich einige Versprechen, die dann immer geben, mal genauer betrachten. Das erste Versprechen, das eigentlich oft da gegeben wird, ist, du kannst dir eine IP-Adresse aus vielen verschiedenen Ländern holen. So, das haben wir ja gerade schon besprochen, das ist technisch ja eigentlich möglich. Wenn jetzt der Anbieter das da macht und sagt, ich kann dir in 80 verschiedenen Ländern irgendwelche IP-Adressen besorgen und du klickst hier an und dann hast du schon die Ausgangsadresse, das ist erstmal eine Sache, die funktioniert, weil da kauft man sich im Grunde den Service ein, den wir gerade beschrieben haben, man betreibt dann eben die Server nicht selber, man source das dann out an den entsprechenden VPN-Anbieter und er macht das dann auch irgendwie und dann funktioniert das. Solange natürlich der VPN-Anbieter nicht so groß ist, dass solche großen Movie- oder Streaming-Anbieter dann sagen, ja, warte mal, das Netz, das kriegen wir jetzt einzeln rausgetrennt und das sperren wir mal komplett.
Ja, aber ich glaube, das ist mittlerweile schon in vielen Fällen der Fall.
Ja,
das heißt, vor allen Dingen, ich glaube, dass die Wirksamkeit dieser Geo-Umgehung tatsächlich rapide abnimmt, weil die meisten der Streaming-Plattform das schon mitbekommen haben und entsprechend VPN-Provider blockieren.
Ja, der nächste Punkt, der dann immer gesagt wird, Privacy. Das ist schwieriger, würde ich ja sagen. Wir haben natürlich eine Geschichte angesprochen, das haben wir schon gemacht. Unverschlüsselten Datenverkehr bekommt man quasi durch so ein VPN weggetunnelt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Seite mit HTTP ohne Verschlüsselung, also ohne das S aufrufe, dann ist es so, dass wenn ich ein VPN habe, die natürlich in einem offenen WLAN nicht an alle geschickt wird, in einem geschlossenen WLAN für den Router nicht sichtbar ist und im Heimnetz vielleicht auch nicht für den eigenen Telefonprovider, den eigenen Internetprovider sichtbar ist. Sie ist aber trotzdem für den VPN-Anbieter sichtbar. Und gerade da bündelt sich das ja. Das heißt, wenn die jetzt sagen, okay, damit bist du datenschutzsicherer unterwegs oder beziehungsweise du schützt deine Daten eher, dann entziehst du zwar den Zugriff einigen Akteuren auf der ersten Meile oder auf der letzten Meile, ne, quasi zu dir hin, aber das bündelt sich alles zentral von einem Anbieter, bei einem Anbieter, dem VPN-Anbieter dann zusammen und dann haben wir so eine Art Super-ISP, der dann für einen Angreifer oder für Angreifer viel, viel attraktiver ist als die ganze Vielfalt an Internet-Providern, die wir ja jetzt haben.
Ja, also ich verschiebe mein Problem, was ich eigentlich habe, an eine andere Position, hoffe, dass es an dieser anderen Position nicht immer noch ein Problem ist.
Genau, und dann versuchen ja sich einige der Strafverfolgung zu entziehen und sagen, ja, wenn ich meine Dinge dann mache, die ich dann, für die ich belangt werden könnte, der Provider wird es ja nicht berichten. Das ist eigentlich auch Trugschluss. Wenn wir zum Beispiel einen Provider in Deutschland haben, unsere Strafprozessordnung ist eigentlich ziemlich kompromisslos bei der Thematik der Telekommunikationsüberwachung und vor allen Dingen auch der Mitwirkungspflichten. Wenn jetzt nämlich wenn die Behörden dann entsprechend bei einem deutschen VPN-Anbieter ankommen würden und sagen, wir haben ziemlich gute Anhaltspunkte, dass bei dir jetzt ein Kunde ist, der laufend Straftaten mit dem Tatmedium Internet vollzieht. Wir würden gerne mal für den zukünftigen Verkehr es so haben, dass du die Daten entsprechend ausleitest. Dem kann er sich schlecht widersetzen. Vor allen Dingen auch richterliche Anordnung etc., wenn das alles durch ist. Also jeder, der verspricht, dass er dann die Daten irgendwie nicht rausgibt, der hält sich dann nicht an deutsche Gesetze. In den anderen Ländern ist das ähnlich. Und wenn man dann, ein Ausweg wäre, dass man sich Leute dann VPN-Anbieter nehmen, die aus zweifelhaften Ländern kommen. Aber es ist trotzdem dieses Risiko, das lässt sich nicht verschieben. Das lässt sich, es ist vorhanden. Und vor allen Dingen VPN-Anbieter ist ja richtig so ein Single Point of Failure, den man da konstruiert.
Genau.
Und ja.
Also ich weiß auch nicht, ob die beste Strategie wäre, sich einen aus einem zweifelhaften Land zu suchen, weil im Zweifelsfall ist der auch nämlich zweifelhaft, der VPN-Anbieter.
Ja, genau.
Das heißt, das macht das Problem vielleicht nicht besser.
Und vor allen Dingen, es gibt immer die Polizeiarbeit, die setzt sich ja nicht aus der eigentlichen Entschlüsselung oder Ähnlichem zusammen, sondern jeder macht mal ja irgendwann mal Fehler. Und wenn man lang genug wartet, dann passiert mal eine Leakage. Und bei diesen ganzen Bitcoin-Frauds ist es ja meist der Punkt des Auscashens. Weil obwohl viele dann oft sagen, ja, alles Bitcoin, es gibt irgendwann den Punkt, wo die Leute sich Brötchen kaufen möchten. Und in den meisten Ländern kann man sich keine Brötchen über Bitcoin kaufen. Also vor allen Dingen nicht so verbreitet. Es gibt natürlich Angebote, aber eben in der Verbreitung sind die Leute dann doch eher dazu veranlasst, ihre erbeuteten Millionen dann doch in typische Währung, Euro, US-Dollar auszucashen. Und an diesem Punkt wird dann eher angesetzt, dass man dann sagt, okay, da fangen wir sie. Und bei genau so solchen Punkten setzt sich dann auch die typische Polizeiarbeit in dieser Frage dann zusammen. Und darüber lässt sich das dann am ehesten aufklären.
Genau.
Ja, und insgesamt, es ist, also dieses VPN-Anbieter-Thema ist eine schwierige Geschichte. Es gibt positive Seiten, wie gesagt, dass man einen Anbieter hat, der viele Dienstleistungen, die man selber sich bauen müsste, wenn man die Vorteile haben möchte, für einen abnimmt. Aber man muss sich eben auch ob der Risiken bewusst sein. Und die lassen sich eben nicht ganz ausblenden. Und da ist ja insbesondere der größte Teil, dass das eine Angriffsvektorverschiebung ist.
Ganz genau.
Ja. Und ich glaube, dann hätten wir es heute auch für diese Folge schon zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Ich war wieder eine echt spannende Folge. Wir haben wieder viele Aspekte, glaube ich, durchdiskutiert.
Genau, und wir können...
Ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge.
Genau, wir können ja zusammenfassen, dass es also einige Fälle gibt, wo es quasi sinnvoll ist, dass man den kompletten Traffic durchleitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich befinde mich manchmal in Netzen, wo ich gerne dann komplett doch abgeschottet sein möchte, dann kann ich meinen ganzen Traffic nach Hause durchleiten. So ist ja auch die Standard-Vorgehensweise in der Fritzbox üblicherweise. Und dann, wenn man dieses vorgefertigte VPN dann nimmt, habe ich eben komplett, sitze ich nicht nur im Heimnetzwerk, sondern ich surfe auch über das Heimnetzwerk mit meiner Heimnetz-IP-Adresse. Wenn ich aber bestimmte Dienste nur durchschieben möchte, dann ist es doch sinnvoller, vor allen Dingen bei einer unbekannten Nutzerbasis, wenn ich jetzt in einem unternehmensweit irgendwie Intranet-Dienste ausrollen möchte, dann sollte man schon darauf achten, dass man eher nur die entsprechenden Netze mit den Diensten dann exposed oder quasi in dieses VPN, durch das VPN durchreicht. Und alle anderen Fälle muss man dann quasi für sich entscheiden. Ein Punkt, den wir natürlich in dem Zusammenhang noch gar nicht angesprochen haben. Na gut, du hast ihn kurz angesprochen, aber den haben wir noch nicht groß ausgewälzt. Und den werden wir trotzdem in den zukünftigen Episoden mal behandeln, ist das Thema Zero Trust. Denn wenn wir jetzt ein Unternehmensnetz ausrollen über VPNs, dann glauben wir immer noch an die Struktur des vertrauenswürdigen Netzes. Das heißt, wir sagen, das haben wir ja heute auch ausführlich erläutert, dass wenn man die Technik der vertrauenswürdigen Netze umsetzt, dann vertrauen wir bestimmten Netzen komplett, sagen also alles, was aus dem VPN kommt, ist sicher, das darf auch auf alles zugreifen. Wer sich aber durch so ein Checkpoint durchschummelt, dass er fälschlicherweise als sicher deklariert wird, weil er irgendwie es geschafft hat, in dieses vertrauenswürdige Netz, in eines der vertrauenswürdigen Netze einzudringen, dann haben wir auf einmal einen Sicherheitsleck in unserem System. Und Zero Trust versucht eben, das großflächig so zu verschieben, dass wir nicht mehr diese großen vertrauenswürdigen Netze haben, sondern dass wir uns jedem Dienst direkt authentifizieren müssen.
Genau, das ist also sehr schwierig, gerade wenn es große, komplexe Netze sind, seinen Perimeter komplett abzustecken.
Ja.
Und da kann man dann schon mal auf die Zero-Trust-Lösung wechseln.
Und was genau so ein Perimeter ist, wie man den absteckt, wie man den verkleinert und vor allen Dingen, wie man ihn so klein zieht, dass wir dann Richtung Zero-Trust gehen, das werden wir dann thematisch in einer nächsten Episode behandeln. Wir haben viele Themen noch vor. Wir haben auch Tor ja angesprochen. Auch das ist ja noch ein Thema. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und würden uns dann natürlich freuen, wenn ihr dann in einer der zukünftigen Episoden wieder dabei seid.
Genau.
Tschüss.
Und wie immer, lasst uns einen Kommentar da, wenn wir noch was ganz Spezielles besprechen sollen. Und dann sehen wir uns demnächst oder hören uns besser gesagt.
Yo, ciao, ciao.
Ciao.
Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info@risikozone.de. Dieser Podcast ist jung, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter @risikozone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören!